Diesmal geht's nach Süddeutschland, um genauer zu sein, es geht nach München. Und meine Interviewpartner sind Wolfgang Emrich und Hinrich Böttcher vom Büro Grassinger Emrich Human Architecture. Gegründet wurde das Büro in den 90er Jahren von Lothar Grassinger. Worüber wir jedoch sprechen, ist, was passiert ist in den letzten zwei, Wolfgang hat mich irgendwann korrigiert und hat gesagt, eigentlich schon 5 Jahren. De facto gab es aber einen Wechsel in der Geschäftsführung in 2020 und aus einem Geschäftsführer, das war Wolfgang, wurden 5. Es sind also 4 weitere Kollegen aus dem Büro mit in die Geschäftsleitung gekommen und mich interessiert natürlich, wie klappt das? Läuft das gut? Läuft das nicht so gut? So viel kann ich schon sagen. Bei Grassinger Emrich läuft es super. Was nicht zuletzt auch damit zusammenhängt, dass hier 5 Partner zusammengekommen sind, die die Dinge wohl auch ausdiskutieren. Und das nicht nur untereinander, sondern vor allem auch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Büro. Das Thema, was auch im Büronamen vorkommt, nämlich Human Architecture, zieht sich wie ein roter Faden durch unser Gespräch. Und die Frage lautet natürlich, ja, was heißt das überhaupt genau, Human Architecture? Und was das Ganze mit der Bauwende zu tun hat und warum es nicht unmöglich ist, also durchaus machbar ist, aber auch gar nicht so leicht, aus der alten Bauwelt den Übergang in die neue Bauwelt zu schaffen und wie das Büro Grassinger Emrich Human Architecture das hinkriegt. Ja genau, das erfahrt ihr in meinem Gespräch mit Wolfgang Emrich und Hinrich Böttcher. Hallo Wolfgang, hallo Hinrich. Schön, dass ihr heute da seid zu einem kleinen, vielleicht aber auch größeren Interview über euch und euer Büro. Und die Geschichte und die Zukunft. Ich freue mich.
Ja, wir sind auch gespannt.
Ja, geht mir ganz genauso. Anna, freue mich sehr auf das Interview und habe ja schon andere von dir gehört. Und insofern weiß ich, dass das eine schöne Sache werden wird.
Ich würde sagen, wir steigen auch gleich mal ein. Nicht jeder, sehr viele, aber nicht jeder kennt das Büro Grassinger Emrich Human Architecture. Und deshalb würde ich mal gerne anfangen mit der Frage, seit wann gibt es dieses Büro?
Ja, vielleicht fange ich mal an, weil ich der Dorfälteste bin in der Runde. Grassinger Emrich Architekten hat sich 2008 gegründet aus dem Büro Lothar Grassinger, der in den 90er Jahren sich als Einzelarchitekt, wie das damals ja völlig üblich war, selbstständig gemacht hat. Ich bin dann als Büroleiter, so war der Titel, auch schon 1992 dazugekommen, seitdem also mit dem Lothar Grassinger in Zusammenarbeit und wir haben dann 2008 gemeinsam die GmbH gegründet, bis dann der Lothar Grassinger, ich sage jetzt mal 2015, überlegt hat, so langsam seine Alterssituation zu klären und hatte dann angepeilt, 2018, 2019 auszuscheiden und einen Wechsel zu organisieren. Und genau, und dann kamen 4 Projektleiter, die bisher schon im Büro tätig waren, in die Geschäftsführung dazu. Und somit gab es praktisch einen harmonischen Wechsel von 2 auf 5. Lothar Grassinger ist ausgestiegen. Und Hinrich Böttcher, Martin Pfeiffer, Peter Weingut und Robert Müller sind dazugekommen.
Das ist ja schon eine große Veränderung. Erst war es einer, dann waren es 2 Geschäftsführer und jetzt sind es 5 Personen. Und Hinrich, wir haben dich ja als einen derer, die hinzugekommen sind, jetzt hier mit im Gespräch. Jetzt sind etwa 2 Jahre vergangen, seit ihr diesen Wechsel vollzogen habt. Könnt ihr denn schon mal sagen, was hat es gebracht? Was war gut an der Entscheidung? Was war vielleicht auch schwierig? Erzähl doch mal ein bisschen, auch gerne du, Hinrich.
Ja, vielleicht hole ich auch ganz kurz aus. Also was ich vielleicht sagen kann, es war eine sehr gute Entscheidung und es macht total Spaß. Gerade ist ja durchaus ungewöhnlich, dass ein Büro mit circa 30 Kolleginnen 5 Geschäftsführer hat. Und wundert man sich erstmal, kommen wir später sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Aus meiner Sicht funktioniert das gut. Ich würde aber gerne auch nochmal ganz kurz ausholen, wie ich auf das Büro gestoßen bin.
Ja, natürlich. Vielen Dank. Ja.
Einfach, weil das vielleicht auch so ein bisschen schildert, wir haben ja einiges vor. Das hat auch so diese mit den verschiedenen Rollen, die wir und Strömungen, die wir im Büro haben, zu tun. Ja. Und ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich würde sagen, ich wollte kein Architekt werden, ich wollte Schauspieler werden. Bin dann Architekt geworden, weil das mit der Schauspielerei nicht geklappt hat.
Okay.
Und habe dann mich gleich nach dem Architekturstudium selbstständig gemacht, weil ich zu feige war, mich zu bewerben. Das war damals ja noch in Zeiten, als es als Architekt nicht unbedingt gesucht wurden.
Wann war das? Kannst du mal kurz uns
zeitlich einordnen? Ich habe 98 habe ich mein Diplom gemacht in München.
Okay.
Mhm. Und habe mich dann gleich selbstständig gemacht und bin also durch viele spannende Erfahrungen und Netzwerke gehüpft, habe so eigene Projekte gehabt. Ja, also bin rumgesprungen, habe gemacht und getan. Und irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht, weil ein Freund mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, mal Kommunikation für Planungsbüros zu betreiben, und bin dann bei dem mit eingestiegen und habe also Architektur dann 10 Jahre lang von einer ganz anderen Seite kennengelernt, und auf dem Weg habe ich auch Grassinger-Emmerich-Architekten kennengelernt, die nämlich ein Kunde von uns waren, und bin da, 2007 war das, vor dieser Neugründung, sage ich mal, bin da mit eingestiegen und habe dieses Büro kennen und schätzen gelernt und durfte auch von der Kommunikationsseite aus da viel mitgestalten und bin am Ende mit diesem Büro wieder zusammengewachsen, soweit, dass ich jetzt damit eingestiegen bin.
Danke, dass du uns da jetzt mal auf den Stand gebracht hast. Genau, du bist also mit eingestiegen. Und du hast ja auch gesagt, ist vielleicht auch eher ungewohnt, mit 30 Mitarbeitern, dann 5 Geschäftsführer. Gleichzeitig sagst du aber auch, und Wolfgang vermutlich auch, war eine super Entscheidung, läuft auch gut. Wie ist es denn überhaupt zu dieser Entscheidung gekommen? Also warum habt ihr es als notwendig, hilfreich, wie auch immer betrachtet, euch mit 5 zusammenzutun und zu sagen, wir sind in der Geschäftsführungsebene? Was waren die Gründe dafür?
Bollo, vielleicht. Ja, das ist ja so ein Prozess. Man weiß eigentlich nicht so richtig, wo das hingeht. Als der Lothar angekündigt hat, dass er sich rausziehen will, war auch klar, dass ich da sehr viel mitzuentscheiden habe, wie das aussehen soll, weil ich es ja nachher dann durchführen und durchziehen muss. Und da war dann schon die Überlegung, ja, mach mal alleine weiter. Sucht man sich einen Ersatzpartner zum Lothar oder stellt man das anders auf? Und im Endeffekt hat sich da schon so ein bisschen angekündigt, dass die Überlegung war, warum nicht so ein Büro breiter aufstellen und die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Und dann hat sie einfach auch angeboten und dargestellt bei den Rückfragen, wer hat Interesse, dass Interesse da ist bei den Beteiligten im Büro, damit einzusteigen. Natürlich nicht bei allen und leider nur bei Männern. Das war tatsächlich so, dass wir durchaus ein bisschen breiter angefragt hatten. Und dann haben wir auch festgestellt, okay, eigentlich kann man sich es mit allen, die wir angefragt hatten und Interesse gezeigt haben, vorstellen. Und es kommt dann auch ein Punkt, wo man sagt, ja, ich kann jetzt nicht an dem einen vorbei, den anderen wählen. Und ohne dass das jetzt so ist, dass man sagt, wir hätten da gerne eine andere Auswahl getroffen, war es eigentlich so, dass wir die angefragt haben, die signalisiert haben, dass sie Interesse haben. Und die kommen alle aus dem Büro, kennen sich alle. Es hat schon jeder seine Streitigkeiten hinter sich gehabt. Und das ist niemand von außen, den man nicht einschätzen kann. Und dann hatten wir am Anfang eigentlich nur in Anführungsstrichen Hinrich, Robert Müller und Martin Pfeiffer angefragt. Und dann haben die von sich aus gesagt, was ist denn mit dem Peter Weingut, der die Bauleitung macht, den brauchen wir doch auch unbedingt dabei. Das ist doch eine ganz wichtige Position und die wollen wir auch nicht aufgeben im Büro. Und deswegen sind wir dann zu 5 geworden.
Verstehe. Also du hast auch am Anfang was gesagt und das höre ich auch öfter mal auch in der Arbeit mit Architekten und Architektinnen, die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Und das ist für mich ein sehr nachvollziehbarer Gedanke, vor allem wenn das Büro wächst. Und du kamst ja auch schon aus einer Partnerschaft. Und jetzt muss ich kurz noch was dazu sagen zu euch speziell, weil ich kenne euch ja, weil wir schon einmal zusammen kurz gearbeitet haben. Und da habe ich auch den Robert Müller und den Martin Pfeiffer und den Peter Weingut kennengelernt, zusätzlich zu euch beiden. Und ich fand in diesem Meeting, was wir hatten, dass ihr eine ganz wunderbare Mischung seid, weil alle total unterschiedlich und gleichzeitig dabei euch so wunderbar ergänzt habt. Das war so mein Eindruck. Und ja, das ist ja auch das, was ihr, wenn ihr jetzt sagt, war eine wunderbare Entscheidung, was ihr jetzt auch bestätigt.
Also vielleicht kann ich dazu auch gleich was sagen. Also das ist das, was ich so genieße in dem Büro. Ja, also ich war ja vorher Einzelkämpfer. viele, viele Jahre und bin auch über die Runden gekommen. Aber mir fehlen in meiner Qualifikation sozusagen, fehlen mir wesentliche Aspekte, um Projekte auf den Boden zu bringen. Und jetzt bin ich in einem Team, das genau diese Aspekte in unterschiedlichster Form abdeckt. Und jetzt merke ich plötzlich, ja, ich kann da echt einen Beitrag leisten durch das, was ich beisteuere, durch gute Ideen, professionelles Rumspinnen und Träumen. Aber es hat jetzt plötzlich eine völlig andere Substanz, weil es erstens gespiegelt wird und weil es eben eingebettet wird in diese Erfahrungen und in diesen professionellen Rahmen, den wir haben. Und das finde ich, und das ist das, was ich sagte, es funktioniert auch nach den Jahren, die wir das jetzt schon so betreiben, aus meiner Sicht immer besser, weil wir genau diese Stärke ausspielen und weil wir das auf einer Basis tun. Wir haben keinen, ich nenne es mal Ego-Shooter dabei, ja, keinen, der Star-Architekt sein will und muss, sondern uns ist völlig klar, wir wollen gemeinsam unsere Aufgaben und dieses Büro vorwärts bringen. Und da hat eben jeder seine Stärken und deswegen bewegen wir uns so völlig auf so einer wertschätzenden Augenhöhe. Und das ist echt genial.
Und das spürt man im Umgang mit euch. Apropos Ego-Shooter, es begegnet einem ja häufig, dass der Name des Büros den Namen des Inhabers oder der Inhaber trägt. Und manchmal deutet es auch durchaus auf so ein Ego-Thema hin. Ich vermute mal, dass der Name Grassinger nach wie vor als Würdigung des Gründers im Büronamen enthalten ist. Grassinger Emrich, das Emrich bist du, Wolfgang. Und dann gibt es einen Zusatz, also erweitert habt ihr den Büronamen um den Begriff Human Architecture. So, warum habt ihr genau diesen Begriff gewählt? Und was hat er mit eurer Haltung zu tun? Was sagt er über eure Werte aus? Lasst doch mal laufen, was da so kommt.
Ich fange mal an, bevor der Hinrich dann nicht mehr aufhören kann. ich erzähle nur mal, wo es herkam. Es hat so seinen Anfang genommen, als der Hinrich 2007 die Beratung da übernommen hat, zusammen mit Götz Schönfeld. Und da ging es schon um das Thema, dass unser Büro damals an dem Punkt war, vielleicht hole ich noch weiter aus, das Büro ist praktisch so ein Architekturbüro, was so von der Basis gewachsen ist. Also wir, das war kein Büro, was man von einem berühmten Vater schon übernommen hat, kein Büro, was sich aus gewonnenen Wettbewerben während der Universitätszeit generiert hat, sondern der Lothar Grassinger hat das wirklich gegründet als Dienstleistungsarchitekt, um seine Familie zu ernähren. Und so war es bei mir auch. Der Lothar hatte 4 Kinder, ich hatte 3 Kinder, beide relativ früh angefangen. Wir mussten tatsächlich einfach Geld verdienen mit unserer Arbeit. Wir waren dann 2007 an dem Punkt, wo wir viele Versuche über Wettbewerbe in eine andere Kategorie zu kommen, versucht haben. Und es hat auch angefangen, Früchte zu tragen. Und da begann die Zielsetzung, sich aus diesem Dienstleistungsapparat rauszuheben und zu sagen, nein, wir sind mittlerweile wirklich eine Marke, wir haben Ideen, wir haben eine qualitätvolle Arbeit und wir können das entsprechend darstellen. Und das war der Grund, warum wir dann den Hinrich dazugezogen haben, um dem Ganzen, ich sage jetzt mal, wie so ein Leitbild, wie so ein Leitfaden zu geben und zu entwickeln. Und dann kam eben auch der Wunsch zu sagen, okay, ist das nicht in einem Subliner zu betiteln, wofür wir stehen? Und daher kam überhaupt dieser Untertitel mit dem Human Architecture. Und der war in erster Linie schon darauf gemünzt zu sagen, Lothar Grassinger und auch ich waren eigentlich diejenigen, die selber Handwerk gelernt haben, die einfach ein großes Verständnis für die Handwerkerschaft, für die Bauarbeiter hatten und gesagt haben, wir wollen genauso, wie wir die Bauherren behandeln und denen gegenübertreten, auch den Handwerkern auf der Baustelle gegenübertreten. Und nicht so tun, als wären wir die abgekoppelten Architekten, die alles besser wissen, sondern dass man das wirklich als gemeinsames Werk versteht. Und das war so diese Basis dieses Titels, dass wir alle, die in diesem Prozess gekoppelt sind, auch das eigene Team einfach wertschätzend behandeln wollen.
Okay, das verstehe ich. Du hast am Anfang deiner Ausführung gesagt, wir wollten in eine andere Kategorie. Da möchte ich nochmal nachfragen, in welche seid ihr dann hineingewachsen?
Ja, ich meine eben aus dieser Kategorie des reinen Dienstleisters, der Pläne zeichnet, der Werkplanungen vielleicht sogar teilweise für andere Büros abwickelt, hin zu einem eigenständigen, gestalterisch, ich sage jetzt mal anspruchsvollen Architekturbüro, das einfach eine eigene Position hat und eine entsprechende Wertigkeit auch darstellt in der Stadtgesellschaft.
Mhm. Verstehe. Und bevor du jetzt, Hinrich, was dazu sagst, möchte ich noch was dazu sagen, weil was bei mir, als ich das erste Mal auf eurer Website war, und das ist schon eine ganze Weile her, und ich habe Human Architecture gelesen und dann kommt im unteren Text irgendwann, dass es eben um den Menschen geht, und das sagen viele. Und bei mir ist so ein Impuls entstanden zu sagen, ja Leute, um wen denn sonst? Ich fange an, darüber nachzudenken, warum es zunehmend auf den Internetseiten der Architekten steht. Und wenn ich jetzt mal als Coach daran gehe und das mal näher beleuchte, dann denke ich, naja, das hat ja auch was mit dem Erleben zu tun. Also, und vermutlich erleben, oder es haben ja auch schon andere Architekten bestätigt, erleben Architekten und Architektinnen ihr Berufsleben oft als sehr inhuman, und auch die Architektur, die durch Investorenentscheidungen dann irgendwann entsteht, eben auch als weniger human. Deshalb die Frage, oder deshalb bin ich erstmal milder geworden und sage, ja, okay, dann lasst uns doch mal dieses Bedürfnis genauer angucken. Und ich vermute, dass das vielleicht bei euch, dass das auch mit reinspielt, vor allem nach dem, was du jetzt gesagt hast, Wolfgang. Aber Hinrich, bitte, sag du was dazu.
Ja, genau wie der Wolle gesagt hat, da brennt mir natürlich einiges unter den Nägeln und mir fallen auch wieder so Geschichten ein, wie wir da begonnen haben. Also was ich das Schöne daran finde, wir haben uns eigentlich an diesem Begriff total gerieben. Ja? Also ja. Als es vorgeschlagen war, hat sich, würde ich sagen, gefühlt die Hälfte des Büros damit, glaube ich, gar nicht wohl gefühlt.
Ja.
Und was ich eben auch spannend finde, ist, dass es alles immer Prozesse sind. Und eine der Haltungen, die wir zwischenzeitlich wirklich gelernt haben oder ich persönlich auch gelernt habe, einzunehmen, ist, da ehrlich zu sein und Dinge auch, die man selber macht, zu hinterfragen. Aber um nochmal zu schildern, wie wir damit angefangen haben und wie sich das auch verändert hat,
ja.
Was wir damit machen. Das Schöne ist, dass wir uns permanent daran reiben und immer wieder sagen, wer ist eigentlich dieser Human, ja, dieser Human? Ja. Wer ist das eigentlich und was bedeutet das für uns? Also wir sind da permanent im Gespräch drüber. Damals haben wir mit einem Grafiker zusammengearbeitet, Günther Karsecker, und der hat vor allem, ist er uns aufgefallen durch geniale Fotos, die der gemacht, also bearbeitet hat. Er hat zum Beispiel mal ein Bild gemacht, da sieht man eine Schwangere von der Seite und da steht drunter My First Housing. Und der hat für uns das erste Bild gemacht von unserer ersten Broschüre und darauf sieht man von oben ein zerwühltes Bett. So, also es ging also genau das, was du sagst. Wir haben oft über dieses Thema diskutiert. Warum sieht man eigentlich bei vielen Architektenfotografien keine Menschen?
Ja.
Also was ist das für eine merkwürdige Haltung? So clean, stylische Architektur, aber keine Menschen. Und wir haben dann auch ein Bild gehabt, wo wir keinen Mensch hatten, aber man hat die Spuren des Menschen gesehen. Das waren so diese ersten Überlegungen, über die wir gesprochen haben. Und ein zweites Thema war, und da erzähle ich jetzt eine Geschichte des schönen Scheiterns und des völlig damals unprofessionellen Rumspinnens. Wir haben gesagt, wir wollen auch tatsächlich einen breiten Impact leisten. Also es ging dieses Impact-Thema, was uns bis heute und immer mehr begleitet, ging da los. War von mir, ich bin auch so groß geworden, Waldorfschüler, ja, die wollen ja von Haus aus die Welt verbessern. Und dann haben wir gesagt, also es wäre doch cool, wenn wir irgendein geiles soziales Projekt hätten, mit dem wir uns einfach verbinden können. Und dann hatte ich zweimal hintereinander 1:1 der Talk, glaube ich, gehört. In dem einen gab es einen mongolischen Schamanen, der für Bäume gesungen hat, damit die besser wachsen, bei einem Aufforstprojekt im Hohen Altai. Und eine Woche später kam ein Professor, der auf Steinen musizierte, um auch Bäume zum Wachsen zu bringen. Und dazu muss man sagen, ich bin echt kein Esoteriker, aber ich fand diese Geschichten so abgefahren. Ja.
Ja.
Und habe mir gedacht, wäre doch ein tolles Projekt, wenn es uns gelänge. Wir bringen die zusammen und bauen mit denen so Zentren in Aufforstprojekten weltweit. Völlig versponnen, die Idee. Der Wolfgang Emmerich hat die Augen verdreht, als er das gehört hat. Ja. Der Lothar hat gesagt, ja, das machen wir. Ja. Also, so. Und jetzt kommen wir gleich zu so einer Haltung, die ich heute auch anders bewerte. Also natürlich fand ich das damals erstmal total klasse. Ja. Oh, der macht das jetzt. Und wir haben das gemacht, wir haben die alle zusammengebracht. und sind grandios gescheitert. Also da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Es hat überhaupt nicht geklappt und heute weiß ich auch warum, weil wir ganz viel falsch gemacht haben. Mhm. Aber wir haben uns getraut, was zu machen und haben uns das gegönnt, mal richtig auf die Nase zu fliegen. Aber von dieser Art, wie wir an Projekte rangehen oder auch an Ideen rangehen, da habe ich ganz viel gelernt, wie man es nicht macht, wie man es besser machen kann. Und das hat ganz viel auch mit der Rolle zu tun, die zum Beispiel der Wollo, also Wolfgang Emmerich, mitbringt. Ja? Also, dass man es träumen alleine reicht eben nicht.
Nee, genau.
Also, aber das eben nochmal so als Aspekt, was wir auch unter Human mittlerweile verstehen. Also wenn wir heute von Human Architecture sprechen, dann meinen wir damit eigentlich drei Dinge. Also es ist so dieses, ich sag mal, dieses Wertschätzende im Umgang mit allen.
Ja.
Allen Beteiligten. Dann ist es der Impact, den wir leisten wollen. Also wir wollen sinnstiftende Arbeit leisten und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir in diesen Zeiten von diesen unfassbaren multiplen Krisen selbstwirksam sein wollen, einen Impact leisten wollen, schlicht und ergreifend, weil es notwendig ist und weil es auch irgendwie gut tut. Das wollen wir sehr, sehr ernst, das meinen wir sehr, sehr ernst. Hat ganz viel mit der Transformation, die wir jetzt ja betreiben, zu tun. Und das Dritte ist so in Richtung der Kolleginnen gesprochen. Ja? Also wir wollen dieses Thema Entfaltung, also Human Architecture im Sinne von Entfaltung, dass man sagt, das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn wir junge Talente, junge Kolleginnen, nicht nur junge, wenn wir generell Kolleginnen finden, die so richtig Lust haben, ihre Talente voll auf die Straße zu bringen in unserem Büro und tolle Sachen zu machen. Also das ist auch so dieser Aspekt.
Right. Ja, also du hast zwei Dinge gesagt, wo mein Herz ein bisschen höher geschlagen hat. Das eine war, träumen allein reicht nicht. Und träumen ist doch gleichzeitig die Basis. Also wenn du bleiben wir bei einem Architekturbüro. Ich rede ja hier mit zwei Architekten. Wenn du dein Architekturbüro erfolgreich in die Zukunft bringen willst, dann geht's ja nicht nur darum, deshalb Human Architecture so schön. Es geht nicht nur darum, Gebäude zu entwerfen und zu bauen, sondern es geht ja auch darum, Ideen in die Welt zu bringen, Impulse von außen aufzunehmen. Häufig kommen sie in Form von, was fehlt uns, ja, aufzunehmen und dann so einen Träumer wie dich im Büro zu haben, Hinrich, der sagt, ey, lass doch mal das probieren. Scheitern gehört dazu und aus Scheitern lernt man. Also finde ich ganz wunderbar und sage ich allen Architekten und Architektinnen, die ein eigenes Büro haben, ihr dürft den Träumer, die Träumerin in euch aktivieren. Gebt dem Raum diesen Anteil in euch, weil der bringt euch weiter. Ja, und dann kann man überprüfen, ja, passt das nicht? Was bedeutet es, wenn wir es umsetzen? Worauf müssen wir achten? Gibt ein tolles Coaching-Format, das heißt das Walt Disney-Format. Da wird genau das getan, vom Träumer zum Realisten zum Umsetzer. Also finde ich sehr schön. Und der zweite Punkt, der mir sehr gut gefällt, dass ihr das Team mit reinbringt, die jungen Leute, und dass die sich entwickeln können. Ich bin gerade in einem Coaching-Prozess mit einer jungen Architektin, die in weltbekannten Büros gearbeitet hat, immer wieder und immer noch in einem ist und sagt, ich bin hoch frustriert. Ich habe tolle Einstellungsgespräche und dann kann ich aber all das nicht machen, was ich möchte, kann mich gar nicht entwickeln. Und die jungen Leute wollen aber. Und dann kommt manchmal einfach auch noch so ein Respektthema dazu, wo sie sich nicht trauen, weil da ist jemand, der sitzt in einer höheren Position. Und dann fehlt ihnen der Mut zu sagen, warte mal, wir haben doch hier Vereinbarungen getroffen und ich möchte das und ich kann das und ich will das. Und deshalb freue ich mich so zu hören. Und da könnt ihr ja auch gleich noch mal ein bisschen mehr zu sagen, Wolfgang und Hinrich, was bedeutet das, dass die Leute sich bei euch entwickeln können? Wie geht ihr mit Hierarchien um? Ja, wie läuft das bei euch im Büro?
Also es wäre natürlich interessant, dann die zu hören, die im Team arbeiten.
Ja, das stimmt.
Weil die das wahrscheinlich dann anders spiegeln würden, als wir das jetzt sehen. Wir finden das natürlich ganz toll, wie wir das machen und wie wir das aufstellen und sehen bestimmt auch manchmal nicht, wo die Fehlstellen sind. Aber im Grunde genommen ist der Versuch zumindest vorhanden, dass wir wirklich möglichst breit aufstellen, jedem seine Stimme geben, auch versuchen, die Projektmitarbeiter auch entsprechend in Erscheinung zu treten, wenn es um Präsentationen geht, dass also nicht immer nur der Chef vorne dran steht und dahinter gibt es eigentlich nichts. Also wir versuchen schon auch das Team zu zeigen. Manchmal stellt man fest, dass Bauherren diese Chefsituation sehen wollen. Ja, dann ist es wirklich tatsächlich auch ein bisschen anstrengend. da wegzukommen. Und von daher ist dieser Versuch da. Und ich glaube, wir bemühen uns da sehr, das in die Breite zu tragen und nicht das von oben herab zu dirigieren. Und wir bauen eigentlich auch so Themen wie Wettbewerbe so auf, dass wir versuchen, alle im Büro, die daran Interesse haben, mitzumachen, aufzufordern, da ihren Beitrag zu leisten. Und dann wird auch im Team entschieden, in welche Richtung das weitergeht. Also es wird dann nicht nur von oben von einem entschieden. Im Endeffekt, wenn es zum Streit kommt oder zur Krise in so einer Diskussion, dann wird im Endeffekt dann doch mal die Hierarchie ausgepackt. Aber im Grunde genommen versuchen wir uns unter den Architekten, die da sind, wie in einem Wettbewerbsgremium zu einem Ziel zu definieren, wo wir dann sagen, okay, in der Richtung machen wir weiter und das tragen können alle mittragen. Und das tut unheimlich gut in dieser Gesamtstruktur, dass jeder auch das Gefühl hat, er kann da tatsächlich auch mit beeinflussen.
Also da würde ich auch gerne noch was zu sagen. Und das ist vor allem auch von eine Vision von Bollo schon von Anfang an gewesen, die wir teilen und die ich auch teile. Also ich kann jetzt, spreche jetzt mal für mich, also mit, wenn die wir teilen, dann meine ich jetzt uns Geschäftsführer, weil wir das schon häufiger mal in den Runden auch gesprochen haben. Aber jetzt spreche ich mal nur für mich. Also von einer Vision, von der wir noch nicht wissen, wie sie aussieht. Also falls es jetzt die Kolleginnen von uns hören, wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen wollen, aber wir wollen es machen. Das auf ganz breite Beine zu stellen. Ja?
Ja.
Also wir sind ja jetzt auch alle nicht mehr die ganz jüngsten Baujahre und uns ist natürlich bewusst, dass es auch darum geht, wie geht denn das weiter? Ja? Und wir wollen das weitertragen. Wir wollen auch diese Dynamik, die ich wahnsinnig positiv empfinde, weitertragen. Und das tragen wir schon jetzt nicht alleine, sondern das ist immer das Team. Geht ja gar nicht anders. Keine der Aufgaben, die in diesem Büro bewältigt werden, werden von irgendeinem alleine bewältigt, sondern das sind immer die Talente des aller Beteiligten. Ne? Das weiß ja auch jeder. Alles andere ist ja Quatsch. Den einen Architekten, der eine Richtung wirklich im Griff hat. Komme ich auch gleich nochmal zu. Aber das heißt, das breite Aufstellen, wie auch immer sowas aussehen wird, aber das Signal, was wir unbedingt an alle Kolleginnen und Kollegen senden wollen, ist, dass jeder auch die Chance hat, sich in diesem Büro weiterzuentwickeln und zwar nicht jetzt nur in Form einer Gehaltsstufe, sondern auch in der Form, wie wir das aufstellen wollen. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen wollen. Da gibt es ja Modelle, haben wir angefangen zu recherchieren, wahnsinnig spannend. Ja, es gibt große Architekturbüros, da sind alle Partner. Wir wissen noch nicht genau, wie das funktioniert und sowas muss natürlich auch gut strukturiert sein und abgestimmt sein. Aber das wär so eine Vision, also Wollo hat immer von einer Genossenschaft gesprochen, ohne so genau wissen, wie das dann ausschauen kann. Aber es geht eigentlich um so eine, das so aufzustellen, dass es mehr wie so ein Netzwerk fast wird. So, ja? Also, und dann vielleicht nochmal so zu diesem Thema gemeinsam schaffen. Also meine Vision, die ich ja auch nicht erfunden habe, wäre Co-Kreation. Und das trainieren wir auch richtig gehend. Also bis hin zu Tools, die wir dafür entwickeln. Also um ein Beispiel zu nennen. Wenn man gemeinsam entwirft, dann gibt es ja immer dieses Spielen mit dem Ego. Wenn ich eine Idee habe und in diese Idee verliebt bin, dann ist es echt extrem schwer auszuhalten, wenn die anderen die einfach nicht beachten.
Ja, klar.
Oder im schlimmsten Fall die sogar noch blöd finden. Ja?
Ja.
Und noch schlimmer ist es, wenn man feststellt, scheiße, die haben recht. Ne? Das ist eine scheiß Idee.
Furchtbar.
So, was mache ich jetzt? Wie komme ich da jetzt wieder runter, ne? Wenn ich mich verrannt habe? Und dann haben wir, weil wir so ein paar Känguru-Fans unter uns haben, Marc-Uwe Kling, haben wir gesagt, wir haben so ein Codewort, Ratzepatuff. Das kann man dann mal spielen, wenn sich jemand verrannt hat. Und dann hat er die Möglichkeit, sich gesichtswahrend von seiner Position wieder zu verabschieden. Es ist klar, ja, wir sind alle Menschen und wir verrennen uns in Dinge. Und diese Persönlichkeit spielt bei Entwurfsprozessen, die sehr persönlich im Grunde sind.
Absolut.
Weil man sich so in seine Ideen verliebt.
Ja, ja.
Das ist natürlich eine Rolle. So, und dann immer wieder zu trainieren, und das macht es ja auch so charmant, ja, dass man eben, und dann immer wieder zu trainieren, sich zurückzunehmen und mal zu verstehen, was hat der andere jetzt für einen Vorschlag und das wirklich mal zu kapieren, was meint er eigentlich, ohne und dieses Ego mal sich mal zurückzustellen. Und dann entstehen eben bessere Ergebnisse, weil man anfängt über die Sache, über das Projekt, über das Ziel nachzudenken und nicht mehr darüber, was will ich jetzt?
Ja.
Und es verändern sich ja auch die Kriterien. Also es geht eben, ich glaube, die Zeit, ich sage es mal so salopp, klingt so pathetisch, der Star-Architekten ist vorbei. Weil es geht, wir haben Themen zu lösen in einer Herausforderungsgröße. Es geht gar nicht allein.
Hm. So, das ist auch das, was ich wahrnehme, wo ich denke, ja, es geht in eine andere Richtung. Und was du gerade so beschrieben hast über den Entwurfsprozess und dass natürlich klar das Ego da groß reinspielt, weil man seinen eigenen, man hat seine eigene Idee. Und das war ja auch lange das Bild über Architekten und Architektinnen. Insbesondere, es war ja immer sehr männergeprägt. Früher ist es heute noch. Aber der Architekt ist der, der weiß es einfach. Ne? Und wenn der einen Entwurf macht, das ist es einfach. Und dass das irgendwann schwierig wird, wenn mehrere beteiligt sind, klar. Und was du gerade erzählt hast, ist für mich so ein schönes Beispiel, wie man gelingende Kommunikation herstellen kann. Ja, ihr habt euch ein Codewort ausgesucht, so dass derjenige oder diejenige, die gerade so verliebt ist in den eigenen Entwurf, sich mal zurücknehmen kann, ohne jetzt bloßgestellt zu werden, finde ich wunderschön. Das öffnet ja auch den Raum dann für die Kommunikation. Also das finde ich ein ganz schönes Beispiel, wo vielleicht auch andere, die das hören, sagen, super Idee, könnten wir ja auch mal machen.
Und ich glaube aber, das Codewort allein reicht halt nicht. Ne?
Nein.
Die eigene Haltung zu sein, dass man sich diese Diskussion stellt.
Unbedingt.
Und ich denke, wenn man den Weg so einschlägt, gerade bei einem Wettbewerb, dass man sich nicht als der Chef in sein Kämmerchen verzieht, die ersten Skizzen macht und dann zu zwei Mitarbeitern geht und sagt, jetzt arbeitet mal den Wettbewerb aus. Wenn man den Weg verlässt, dann muss man sich einfach auf solche Diskussionen einlassen und die sind anstrengend. Hm. Die haben wir an anderer Stelle auch, aber im Endeffekt sind die wahnsinnig zielführend und wir haben in der Zeit, wo wir dieses System so aufgebaut haben, was man natürlich auch nicht immer durchhält aus Zeitgründen, eigentlich auch sehr große Erfolge gehabt, weil wir diese ganzen Diskussionen, die auch ein Wettbewerbsgremium, eine Jury durchläuft, die durchlaufen wir da alle schon im Büro. Und das ist für alle erstens eine riesen Fortbildungsmaßnahme, was so diese gestalterische Beurteilung anbelangt. Und es ist zum anderen einfach auch ein Riesen-Benefit für den Wettbewerb selber.
Habt ihr eben mal kurz über eine Vision gesprochen, beziehungsweise du, Hinrichen, hast gesagt, die haben wir auch noch nicht, aber wir arbeiten daran. Aber ihr wisst ja vielleicht schon und könnt aus Erfahrung sagen und auch für die Zukunft, was sind das denn für Menschen, wo ihr sagt, das sind unsere idealen AuftraggeberInnen?
Da habe ich tatsächlich jetzt ein wunderbares Erlebnis gehabt. Und wir haben zwischenzeitlich auch schon Auftraggeberinnen, Auftraggeber. Und ich würde es auch nicht nur auf die Auftraggeberinnen und die Auftraggeber münzen, sondern auch auf die Kolleginnen, ja?
Ja.
Die wir auch jetzt schon haben.
Ja.
Also abgesehen davon, dass ich mir unbedingt wünsche, dass wir weiblicher werden in der Sichtbarkeit und Wahrnehmung. Das
ja.
Hatten wir schon das Thema, dass das gar nicht so beabsichtigt war, dass wir wieder 5 Herren der Gesellschaft sind
ja.
in der Geschäftsführung.
Ja.
Also ich war auf einem Kongress, der nannte sich Entfaltung ist das neue Wachstum.
Mhm.
Und das ist das Mindset, das ich da erlebt habe. Das sind also Unternehmerinnen und Unternehmer aus den unterschiedlichsten Sparten gewesen, die sehr erfolgreich einen Impact leisten wollen.
Mhm.
Also eine grandiose Veranstaltung. Und das sind die Auftraggeber, die ich mir wünsche, ja. Die einerseits kluge Unternehmer sind, auch gewiefte Unternehmer, ja. Also da trifft man alle Facetten des Menschlichen. Aber sie alle eint eins. Sie wollen die Welt zu einem besseren Ort machen.
Ja,
und machen das auch.
Machen es auch.
Mit einem echten Impact, ja. Mhm. Also das sind keine kleinen Unternehmen, sondern die stellen richtig was auf die Beine.
Okay.
Und um ein Beispiel zu nennen, Nalevo nennt sich die Firma, der Daniel Schmidt-Haferkamp, mit dem wir jetzt ein kleines Projekt haben. Der hat aber vorher eine Firma wie Everdrop gegründet. Der hat mich übrigens zu diesem Kongress da gesandt sozusagen. Das ist so ein Auftraggeber, das macht einfach Spaß. Ja, mit dem arbeiten wir zusammen und der und da deklinieren wir es wirklich durch. Die ganzen Themen, die wir für die Transformation, für die Bauwende brauchen, werden da jetzt im Kleinen durchdekliniert. Also wie funktioniert überhaupt die Zusammenarbeit? Auch da
ja.
Es geht um integrale Zusammenarbeit, also nicht dieses Denken in Sektoren. Natürlich hat jeder seine Expertise, aber es funktioniert nur, wenn Haustechnik, Landschaftsplanung, alles, was dazugehört, übergreifend denkt und nicht an der Grenze der eigenen Sektoren sagt, nee, dafür werde ich nicht bezahlt, da höre ich auf nachzudenken. Also es geht auch um das Mindset. Also Mindset, ja. Das ist das, was der Daniel Schmidt-Haferkamp extrem gut beherrscht. Ich sag's mal Teambuilding, ja. Also sich klar machen, worum geht's hier eigentlich? Also es ist so eine Selbstverständlichkeit natürlich. Wir wollen Geld verdienen und wir wollen unsere Familien ernähren können. Das ist die Basis.
Ja.
Aber darüber hinaus geht es jetzt echt um eine Aufgabe, die wir da zu meistern haben. Wir wollen jetzt mal den Nachweis erbringen, dass ein Bauträger nachhaltig leistbar bauen kann.
Mhm.
So. Mhm. Und dann, und das, und dieses Ziel immer gemeinsam im Auge zu haben, also das Mindset. Und dann auch wirklich sich immer wieder zu hinterfragen. Und wir können jetzt auch den Bauherrn darauf verpflichten. Der hat das ja gesagt, ja. Also jetzt lassen wir ihn da nicht so leicht raus aus der Nummer, ne? Also man führt plötzlich ganz andere Gespräche. Aber Wollo, jetzt rede ich schon wieder die ganze Zeit.
Das bist du dann. Ja, genau. Also klar, das sind unsere Wunschbauherren, die selber noch eine zweite Ebene verfolgen, als jetzt ein Gebäude auf den Boden zu bringen. Das ist natürlich der Wunschtraum, den man hegen kann, dass man sagt, wir versuchen was, wir müssen die Bauwende mit Mitteln auf den Weg bringen, dass wir im Kleinen ausprobieren, was wir dann bei unseren großen Projekten dann auch durchbringen. Aber unser Idealbauherr ist auf der anderen Seite schon der eigentlich das verkörpert, was wir auch uns auf die Fahne schreiben. Also sprich, der wirklich diesen, ich sage jetzt mal, Augenhöhe-Anspruch hat an seine Kommunikation, dass man nicht das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt hier der Diener dieses Herrn, sondern es ist eine gemeinsame Aufgabe, die zusammen entwickelt wird. Und wenn Bauherren auch gegenüber Handwerkern und Firmen einen solchen Umgang pflegen, dann ist das für mich einfach wahnsinnig angenehm, weil man dann merkt, es ist insgesamt ein Team und es gibt keine hierarchische und keine besondere Struktur. Das ist der Tolle und das ist der andere, der es halt nur macht. Das ist mir wahnsinnig wichtig und das tut irrsinnig gut, wenn Bauherren so denken. Und für mich ist auch wichtig, dass Bauherren einfach professionell sind, dass sie einfach wissen, was sie da machen. Wir haben in den meisten Themen, wo wir, ich sage jetzt mal, in irgendwelchen Schwierigkeiten im Projekt landen, liegt auch manchmal an uns, aber manchmal liegt es auch daran, dass der Bauherr einfach dem nicht gewachsen ist, was er eigentlich ausführen soll. Und die Professionalität eines Bauherrn in Bezug auf, wie baut man und was passiert einem da alles und womit muss ich da umgehen, ist für uns einfach wahnsinnig hilfreich.
Mhm. Sag doch mal, über was für Projekte reden wir denn hier, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht auch ein bisschen einordnen können, weil nicht jeder Bauherr ist gleich auch professionell, ne, in Bezug auf die Fragen, die du so stellst. Was habt ihr denn für Bauherren, AuftraggeberInnen?
Also wir haben viele öffentliche Bauherren.
Aha.
Und das, die eine große Struktur teilweise haben. Das sind große städtische Wohnungsbaugesellschaften. Mhm. Ist das Baureferat. Man merkt dann sehr stark, wenn jemand einfach das gut im Griff hat und gut in der Hand hat, ist das ganze Projekt einfach einfacher. Also so viel zu der Professionalität. Und bei privaten Bauherren ist es natürlich auch so, dass man von Professionalität ja nicht reden kann. Dann ist einem aber auch das bewusst. Also wenn ein privater Bauherr kommt, der das erste Mal in seinem Leben baut, dann weiß man, dass der kein professioneller Bauherr sein kann.
Ja.
Aber dann weiß man, womit man es zu tun hat. Und da unterscheidet sich einfach, wenn man dieses Bewusstsein hat, wie der Gegenüber auch vorinformiert ist und was der für Erfahrungen schon hat, dann weiß man da einfach auch besser mit umzugehen.
Jetzt habt ihr gesagt, es sind also auch viele öffentliche Auftraggeber und ich habe zum Teil Klienten, mit denen arbeite ich an der Geschäftsmodellentwicklung. Das heißt, wie sieht mein ideales Architekturbüro aus im Vergleich zu jetzt? Was für Prozesse gehören dazu? Und wir gucken uns das gesamte Büro an in all seinen Aspekten. Und unter anderem geht es dann auch darum, ja, wer ist denn der ideale Kunde? Wer ist die ideale Kundin? Und ich hatte da letztens eine lange Diskussion oder ein langes Gespräch mit einem Klienten, der gesagt hat, weißt du, die Problematik ist, es sind öffentliche. Ja, ich kann jetzt hier den idealen Kunden beschreiben und die Kommunikation. Also es geht ja darum, eine Wertegemeinschaft zu bilden mit den Kunden idealerweise. Das interessiert die ja zum Teil nicht. Ich sage ja, und dennoch funktioniert es ja. Und letztendlich ist das ja auch nicht der Kunde, sondern es ist ja Mittelsmann, Mittelsfrau. Der Kunde ist ja steht ja nochmal an anderer Stelle, aber das ist ja nicht der, mit dem du es zu tun hast. Also schwierige Frage. Gleichsam finde ich es wichtig, den idealen Kunden vor Augen zu haben, aber auch zu gucken, wie gehe ich denn mit den Menschen um, die jetzt erstmal an der Stelle stehen, wo es darum geht, miteinander zu arbeiten im Projekt und die vielleicht gar nicht meine Werte teilen. Und jetzt, und das ist so ein schöner, ich finde, das passt so wunderbar, jetzt kommt nämlich wieder der menschliche Faktor mit rein. Und ich könnte mir vorstellen, oder ihr müsst es mir sagen, dass ihr durch euer So-Sein und euren Umgang mit den Menschen da vielleicht eine Zugangsebene findet, nicht mit allen, aber vielleicht immer wieder und immer öfter, wo auch wenn man sich auf einer unterschiedlichen Werteebene befindet, vielleicht es doch einen Weg gibt. Wisst ihr, wie ich meine?
Also ich glaube, ich habe so eine Ahnung davon. Also es geht ja auch, also ich fange mal damit an, also unsere Positionierung im Moment besagt, wir sind auf dem Weg.
Ja.
Also mit wir sind auf dem Weg meinen wir kommen aus der alten Bauwelt. Mit alter Bauwelt meinen wir haben zum Beispiel für Bauträger Betonwände und damit ein Verbundsystem gebaut. Mhm. Uns ist klar, es geht nicht mehr.
Ja.
Und wir wollen in diese neue Bauwelt, in der regenerativ, ressourcenschonend, baugesund, wohngesund und so weiter geplant und gebaut wird. Und da bewegen wir uns hin. Wir sind auch noch nicht da, das wissen wir. Wir wollen uns auch nicht diesen Stress antun und so tun, als wenn wir da wären, weil das glaubt uns keiner, weil wir es nicht sind.
Ja.
Also unsere Strategie besteht darin, und das halte ich für die Grundstrategie, ehrlich zu sein. Ja. Und ich glaube, und da sind wir an dem Punkt, wo du gerade angesprochen hast. Also ich glaube, dass sich auch gegenüber Bauherren aller Couleur das total auszahlt. Also wenn es gelingt, durch Ehrlichkeit, also das geht natürlich auch mal schief, ja. Wir sind auch schon, also wir haben auch Auseinandersetzungen, sind wir fürchterlich gescheitert, um das mal vorweg zu sagen. Aber, aber wenn es gelingt, wenn ich Bock missgebaut habe, ja, das dann auch darzustellen und nicht zu verleugnen und nicht zu vertuschen, sondern das einfach zu sagen, okay, an der Stelle. Auf der anderen Seite aber auch dann zu signalisieren, Bauherr, also das war jetzt von dir nicht so klug. Also das war. Und da geht es ja nicht auf der persönlichen Ebene, sondern so ein Level zu finden, so ein Vertrauenslevel. Er kann sich darauf verlassen, dass man ihn nicht reinhaut. Also wünschen wir uns das umgekehrt auch. Dann ist meine Hoffnung schon groß, dass das funktioniert. Aber das ist eben menschliche Auseinandersetzung. Und da weiß jeder, dass das nicht immer funktioniert.
Das funktioniert nicht immer. Du hast gerade gesagt, es ist nicht auf der persönlichen Ebene. Da möchte ich widersprechen, weil die Begegnung, die da stattfindet und da, wo das Problem gelöst wird, es ist immer die persönliche Ebene. Natürlich über ein sachliches Thema, aber wie man damit umgeht, auf der persönlichen Ebene. Ja. Und das meinte ich, dass ich, so wie ich euch kennengelernt habe, euch fünf, dass ich das Gefühl hatte, mit euch in Stress zu geraten, dürfte eher schwierig sein. Weil ihr alle, jeder auf seine eigene Art wirkt sehr verbindlich, sehr entgegenkommend, sehr kommunikativ, gleichzeitig aber auch in sich ruhend und also nicht wie jemand, der sagt, ja, okay, wenn du das so willst, machen wir das so, gar nicht. Ja, sondern ist es einfach angenehm, mit euch zu kommunizieren. Da könnte ich mir vorstellen, dass das hilft.
Vielen Dank für die Blumen.
Bist sehr, sehr gerne.
Müssen wir jetzt mal eine Baufrauenbefragung machen. Ne?
Ja. Genau, wir senden den letzten Satz jetzt an alle Bauherren.
Genau, den nehmen wir raus und ich verschicke das.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist auch das wesentliche Ziel, dass man einfach da eine Basis hat, die natürlich davon abhängig ist, dass jeder den anderen riechen kann, dass man einen angenehmen Umgang hat. Und das basiert aber eben auch darauf, dass man sich selber so ein bisschen in seiner Wichtigkeit zurücknimmt. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, dass man von diesem, wie der Hinrich sagt, Ego-Shooter-Dasein sich so ein bisschen reduziert. Und das ist auch ein Thema, was wir untereinander, glaube ich, jetzt ganz gut hingekriegt haben. Und man muss sehen, wir reden ja auch nicht von den letzten 2 Jahren. Das ist jetzt wirklich die letzten 2 Jahre ist der Zeitpunkt, wo Lothar Grassinger ausgeschieden ist und die 4 mit in die Geschäftsführung gekommen sind. Aber es war seit 2018 schon eingefädelt und die waren als Prokuristen praktisch mit aufgenommen und hatten schon Anteile an der Gesellschaft gekauft. Also dieser Prozess läuft schon 4 Jahre und in der Vorbereitung eigentlich schon 5 oder 6 Jahre. Also von daher, wir haben schon sehr lange jetzt intensiv miteinander zu tun. Und das geht immer besser, je mehr jeder Einzelne eben diese Ego-Shooter-Geschichte weglässt und meint, weil er jetzt die und die Position hat, muss er das jetzt auch allen im Büro zeigen oder den anderen zeigen oder wie auch immer. Und ich glaube, da sind wir auf einem super guten Weg. Und jetzt sind wir dann nochmal bei dem Internen. Aber das ist eine Situation, die sich dann auch nach außen halt spiegelt gegenüber den Bauherren. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja. Also
da ist auch nochmal ein Punkt, den ich jetzt schon gerne nochmal ansprechen würde, weil ich ihn so spannend finde. Ja? Also zur Transformation, es ist ja eine Gratwanderung. Also wir wollen diese Transformation machen und mir persönlich und uns allen ist sie extrem wichtig. Mhm. Also es ist mein tiefster Wunsch, dass uns das glaubhaft gelingt und dass wir nicht mit irgendeinem Greenwashing rumeiern, sondern dass wir wirklich da hinkommen, dass wir im Grunde nur noch solche Projekte machen. Mhm. Und das ist intern extrem spannender Prozess gewesen, auch gerade zwischen, vielleicht so ein bisschen stellvertretend, zwischen Wollo und mir.
Ja. Also,
und das würde ich schon gerne mal thematisieren, weil wir sind ja nicht das Büro, das jetzt von der Uni kommt und sagt, ey, wir machen den ganzen alten Scheiß gar nicht, sondern wir fangen gleich da an. Ja? Sondern wir kommen aus der alten Bauwelt und wir sind auch durchaus nicht nur, also wir sind auch stolz auf Dinge, die wir früher gemacht haben. Auf einige Sachen kann man eben leider nicht mehr stolz sein aus der heutigen Perspektive.
Ja.
Aber damit muss man ja auch umgehen, aber wir haben in jedem Fall Erfahrung. Wir starten an einer anderen Stelle, aber sind dadurch auch unbeweglicher.
Mhm.
So, und diesen Prozess, ohne ein Ego-Shooter zu sein, trotzdem an den Sachen dran zu bleiben, den haben wir so ein bisschen stellvertretend ausgefochten und das war teilweise auch echt anstrengend. Aber Wollo, vielleicht schilderst du das mal. Ich finde das ja, echt ganz spannend, ich finde diesen Prozess deswegen so spannend, weil er so ein bisschen exemplarisch ja das zeigt, worum es bei der Transformation geht.
Absolut, ja.
Schilder du das mal aus deiner Perspektive, Wollo. Das würde ich auch gerne nochmal hören.
Ja, das würdest du gerne nochmal hören. Ja, wir hatten, ich glaube, das war vor einem Jahr oder so, hatten wir beide tatsächlich so einen Punkt, wo wir einfach unklar waren, ob der eine den anderen ernst nimmt und ob die Wertschätzung vorhanden ist. Und das, glaube ich, war von beiden Seiten ähnlich und dann entsteht so ein Anstrengungssystem. Ja? Also man merkt dann nur, okay, wenn der andere wieder eine Idee entwickelt oder also wir hatten dann eben so extreme Positionen, dass wenn Hinrich Ideen entwickelt und ich dann die gleich mal aber relativiere und runter reduziere, sagt, naja, das muss aber jetzt nicht gleich über 100% so sein, dann hat mich die Idee angestrengt und Hinrich meine Reaktion dazu. Ja. Und ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut ausgesprochen, weil ich dann auch dargestellt habe, ich will diese Position überhaupt nicht. Ich sehe auch gar nicht ein, warum ich die haben soll, weil ich eigentlich ganz gerne auch selber Ideen habe, zu denen ich aber gar nicht mehr komme, weil ich immer die anderen runter reduzieren muss. Und irgendwann haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, also wir sind beide genervt voneinander und haben das eigentlich ganz gut hingekriegt, dass wir gesagt haben, okay, aber an der und der Stelle finde ich das sehr genial, was du machst und ich brauche das auch. Also es war für beide Seiten so die Aussage, ohne dass du mich da runterholst, so nach Hinrich könnte ich ja nicht weiterkommen und ich war eigentlich schon auch sehr angetan davon, dass mit so einer Hartnäckigkeit an bestimmten Themen dran geblieben wird. Oder dass der Hinrich entsprechend da dran bleibt. Mhm. Und dem anderen dann zu zeigen, das passt schon und sich dann gegenseitig zu wünschen, okay, komm du doch mal auch ein bisschen näher und denk auch vorher nochmal mit, ob das jetzt wirklich so rausgeblasen werden muss als Idee, bevor man darüber nachdenkt. Und ich muss mich zurücknehmen und nicht gleich alles zu relativieren, was irgendwo auf die Tagesordnung kommt. Und ich glaube, da sind wir an einem sehr guten Punkt angekommen und haben dann auch bewusst mal Rollen getauscht in Gesprächen mit Bauherren oder auch mit Kollegen.
Super.
So, jetzt bist du mal der Bremser, ja.
Ja.
Und das hilft ganz enorm, dass man einfach auch mal diese Position des anderen einnimmt. Und unbedingt. Ich glaube, dass wir da eigentlich an einem echt guten Weg sind und trotzdem hat jeder einfach seine Persönlichkeitsstruktur, die definitiv so ist. Und da ist der eine, ich sage jetzt mal, impulsiver und der andere ist halt einfach nenn's mal besonder, also ohne dass man das jetzt irgendwie wertet.
Ja.
Und die Mitarbeiter, glaube ich, und Mitarbeiterinnen, die tun sich manchmal, das betrifft ja nicht nur uns beide, sondern wir sind jetzt fünf. Und da ist es schon so, dass die sich manchmal, glaube ich, schwer tun einzuschätzen, okay, ihr sprecht ja gar nicht alle mit einer Sprache und was wollt ihr überhaupt? Das ist manchmal schwer zu vermitteln, dass gerade darin eigentlich auch ein Riesenvorteil liegt, dass man eben nicht zwangsweise mit einer Sprache spricht, weil man nicht vor einer Gemeinderatssitzung noch eine Fraktionssitzung schaltet, sondern es sind fünf Typen und die versuchen sich abzugleichen, aber die werden nie mit einer Sprache sprechen.
Und weißt
das
du,
ist, glaube ich, auch gar nicht nötig.
Das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube, mit einer Sprache zu sprechen, ist gar nicht nötig, weil auch innerhalb eures Teams werden unterschiedliche Sprachen gesprochen. Was ich glaube, was zum Gelingen beiträgt, ist die gemeinsame Sache. Und wenn die über allem steht, dann funktionieren auch die unterschiedlichen Sprachen, oder? Also das ist mein Eindruck.
Und ich würde da auch jetzt gerne noch was ergänzen. Also das war mir echt wichtig, das nochmal zu zeigen, dass eben mir geht es ja umgekehrt genauso. Also mir fällt es überhaupt nicht schwer, das Besonnene Element zu wertschätzen, weil es so erfolgreich ist, ja.
Also ja, und genauso ist das Impulsive erfolgreich,
ja, genau.
Und in der Kombination.
Und ich glaube, dass man dann eben im Gegenteil das als echte Stärke wahrnehmen kann, so wie wir es gerade gesagt haben. Und jetzt würde ich gerne noch einen Schritt weitergehen. Wir sind ja nicht nur zu fünf, sondern wir sind 30 Menschen im Büro.
Ja, ja.
Und das sehe ich genauso, ja. Also im Grunde genommen sehe ich den Input von jeder Kollegin, von jedem Kollegen aus dem Büro auf dem gleichen Level.
Ja.
Und der Input ist auch wirklich, wirklich massiv. Hm. Also das muss, und das ist mir total wichtig und deswegen auch, das noch mehr auf eine Ebene zu bringen. Also ich will da jetzt auch gar nicht sozusagen auf Einzelne reingehen, weil er von jedem und jeder anders ist. Aber wir haben junge Kolleginnen, die zum Beispiel sich ganz sehr, sehr tief mit einem unglaublichen Expertise bei den Architects for Future engagieren. Wir haben aber auch eine Kollegin, die beispielsweise mich dann immer ein bisschen befremdlich anschaut, wenn ich wieder mal von Weltverbesserung rede, die aber ein Holzhaus baut, ja. Die quatscht halt nicht so viel darüber, ne? Es sind so ganz unterschiedliche Temperamente und Eigenarten in diesem Büro bei jedem Einzelnen vorhanden. Wir haben ein wahnsinniges Engagement auf allen Ebenen. Also was wir an Kommunikationsformaten und Arbeitskreisen haben, ja, also und das entsteht aus der Belegschaft heraus. Also zum Beispiel das A-Team, also Archicad-Team, die sich mit Vorlagen beschäftigen, die machen dann auch immer so herrliche Bilder entsprechend, kann man sich vorstellen, mit den Köpfen in dem A-Team. Wir haben mittlerweile GEA, also Krassinger-Imrich-Architekten, Wedding-Planner, weil bei uns das halbe Büro gefühlt geheiratet hat, die immer mit großem Aufwand da sich einfach darum kümmern, dass diese Wertschätzung stattfindet. Und so geht das weiter. Wir haben das Labor, wir haben so interne Formate, die nennen sich Wissensdurst. Und darunter gibt es dann einmal die Woche, gibt es dann so Formate wie Herzblut. Mhm. Hat der Martin Pfeiffer ins Leben gerufen, Architekturdebatten. Ja? Dann schaut man sich mal einen Wettbewerb an und vergleicht das und diskutiert, wie war es denn. Wir haben Baubar, Bimbar, Labor. Wir haben also eine Vielzahl an ganz lebendigen internen Fortbildung und Kommunikationsformaten.
Und da würde ich auch gerne was zu sagen, weil Kommunikationsformate, weil Kommunikation ist ja das A und O. Und wenn ich euch so höre, dann habe ich das entsteht in mir das Bild von viel Kommunikation untereinander und auch Verständnis. Und eben, jetzt gehen wir noch mal ein paar Minuten zurück in unserem Gespräch, wo du, Wolfgang, gesagt hast, mal in die Position des anderen treten. Ne? Also dann ist jetzt mal, verhältst du dich mal wie Hinrich und Hinrich sich wie du. Ne? So im übertragenen Sinne. Und wo ich denke, das ist so ein schönes Tool, nämlich in die Schuhe des anderen zu treten. Und dann verstehe ich den anderen auch an der Stelle, wenn ich das möchte. Ja, also, und da sind wir wieder auf der Beziehungsebene. Und die scheint ja wunderbar.
Wir haben das mit unseren Kindern mal gemacht. Ne? Wir haben den Kindern gesagt, wir haben keinen Bock mehr, wenn die Ehe rumstreitet.
Ja.
Wir sind jetzt die Kinder und ihr seid die Erwachsenen. Und nachdem ich dann eine Viertelstunde rumkrakeelt habe und mich mit meiner Frau gestritten, haben dann die Kinder gesagt, sie wollen jetzt endlich wieder Kinder sein und nicht mehr Eltern.
Super.
Und das funktioniert, das kann ich jedem nur empfehlen. Also wenn es mal kriselt zwischen Eltern und Kindern, ist das ein super Spiel.
Ja, Danke dafür. Also die Kommunikation. Und offensichtlich habt ihr da super Tools und macht es vielleicht intuitiv oder wie auch immer alles richtig. Ich würde jetzt gerne zum Schluss doch nochmal so ein bisschen das Thema Vision ankratzen. Du hast gesagt, Hinrich, wir sind auf dem Weg, die ist noch nicht da. Aber es sind ja schon so viele kleine Bausteine hier in unserem Gespräch, habe ich gehört. Es geht um Transformation. Ne? Also wir kommen aus der alten Bauwelt, wir wollen in die neue. Und gerade bei dir, Hinrich, habe ich das Gefühl, du bist ja ein Träumer auch. Der ist ja stark in dir. Und es könnte ja sein, dass immer mal wieder so Bilder, Visionen, Ideen auftauchen von der Welt, wie sie idealerweise sein könnte, wo ihr dann mit den Mitteln der Architektur euren Beitrag leistet. Also wenn ich jetzt sage, stell dir mal vor, mitten in München an prominenter Stelle hängt ein Plakat und da steht dein Traum drauf. Könntest du sagen, was das ist?
Ja, das kann ich sagen, weil wir ein Projekt haben, wo wir das realisieren, mit daran wirken dürfen, das zu realisieren. Und das ist in München, das ist in Hebertshausen.
Ja.
Da durften wir einen Wettbewerb gewinnen und der Bürgermeister, ein toller Bürgermeister, der Richard Reichel, der will eben und der will genau das, was wir wollen. Also ich und ich bemühe tatsächlich dieses Bild. Ich habe mich am Anfang überhaupt nicht getraut, dieses Bild zu bemühen.
Ja, sag's mal.
Also wir haben, also es wird dazu, glaube ich, auch nochmal einen Film geben. Also wir hatten einen Workshop, da hatten wir folgende Aufgabe. Wir sollten uns vorstellen, wir sind im Jahre 2030 und wir begründen gegenüber Kommissionspräsidentin von der Leyen, warum diese Siedlung im Rahmen des European Bauhaus Projects den Preis bekommt.
Super, ja.
Und im Endeffekt hat jeder dann, haben die verschiedenen Leute, ich auch, so eine Begründung dafür geliefert und ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber sinngemäß war es, die Hebertshausener haben deswegen diesen Preis für die Siedlung verdient, weil sie es geschafft haben, den Nachweis zu erbringen, dass wir Menschen keine Schädlinge sein müssen. Wir können Nützlinge sein. Wir kriegen das hin, dass wir die Erde wieder ins Paradies verwandeln. Das haben die hinbekommen, ja, weil hier die Kreisläufe funktionieren, weil hier der Ort nach einer Baumaßnahme besser ist als vorher, weil wir die Natur regeneriert haben, weil wir Biodiversität, also zum Beispiel Landschaftsplanung und Architektur gehören zusammen, ja, weil es uns gelungen ist, Biodiversität wieder zu erhöhen, weil wir ausschließlich kreislauffähig gebaut haben, weil wir Energie nicht verbrauchen, sondern wir nutzen sie und zwar klug. Ja, also Energie ist ja da. Wir haben ja überall, die Energie wird ja nur umgewandelt und genutzt. Sie wird also nicht verbraucht, weil es natürlich regenerative Energien sind, weil wir ein reichhaltiges soziales Leben etabliert haben. Wir haben dort so tolle Partner wie Nonconform, die jetzt die Vor-Ort-Ideenwerkstatt da im November realisieren werden. Wir haben so Mobilitätsexpertinnen mit an Bord. Und das war auch so ein bisschen unser Part, sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass es uns gelungen ist, zusammen mit dem Bürgermeister dieses Team zu schmieden. Ja, und da entstehen jetzt so viele. Das hat so einen Sog entfaltet, das auf positive Dynamiken, ja, die, was da alles entsteht, ja, in diesem Umfeld. Also das wird, also ich bin, bin jetzt vorsichtig, weil ich weiß schon mal, dass solche Projekte natürlich auch scheitern können. Aber dieses Projekt ist ganz anders aufgestellt, weil es extrem professionell aufgestellt ist.
Ja, und im Idealfall sehen wir auf dem Plakat dann die alte Holzschleiferei, die eigentlich abgebrochen werden sollte, renoviert und als ökologische, ich sage jetzt mal, Pilotprojekt komplett eingegrünt und voller Leben als Kulturzentrum dieses Ortes und es prangt auf diesem Plakat und ist nicht abgerissen. Das wäre so unser Wunschtraum, der sich dort manifestiert.
Was ist dann die Botschaft, die, wenn ich daran vorbeigehe an dem Plakat und was sehe ich? Also ich sehe dann eine sanierte, was war es, Scheune, Mühle? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Also ein Gebäude.
Holzschleiferei.
Ist die Holzschleiferei. So, aber das transportiert ja, es geht ja hier um Emotionen. Ne? Bei so einer Vision geht es ja darum, die Menschen, die das hören, sehen, Wortbild, wie auch immer die Kombination ist, was einen so trifft, ja, wie in so einem Film, wo man auf einmal mittendrin ist und sagt, ja, das kenne ich oder ja, das will ich. Diese Energie soll ja davon ausgehen. Ja, also, was soll ich denken?
Vielleicht ist es aber genau das nicht, weil das wäre zu schreierisch. Ja.
So, da sind wir wieder mittendrin.
Also, spannend!
Also ich sehe es genau so, dass es für mich ist es dieser pathetische Hollywood-Moment, in dem uns klar wird, dass es möglich ist, dass wir aus dieser Erde leben können, ohne sie kaputt zu machen.
Ja, und wenn wir es für einen Wolfgang mal ein bisschen runterbrechen und sagen, es muss nicht der pathetische Hollywood-Moment sein, was es aber unbedingt sein muss, Wolfgang, und ich glaube, dass kennst du auch, dass es dich emotional irgendwo berührt und nicht nur intellektuell, sondern ist, irgendwas macht es ja mit dir. Ne? So, es durchläuft deinen Körper wie eine gute Musik oder wie ein gutes Buch oder wie ein Film. Darum geht es ja, ne? Ja, bei einer Vision. Können wir uns darauf einigen?
Ja, klar.
Okay,
genau. Gut. Okay. Ja, aber diese Sichtweisen, jetzt sind halt zwei, die träumen gerne mögen. Da gibt es auch viele Menschen, die das anders sehen, ja, die denen sich die Haare aufstellen, wenn man mit solchen pathetischen Dingen kommt.
Ja, aber was uns alle eint, ist, wenn uns was berührt, dann berührt uns was. Ansonsten wird es intellektuell und geht es aber nicht, Entschuldigung, bis in die Tiefsten unserer Gefühlswelt. Und das ist das aber, was ja hängen bleibt. Also Hinrich, deshalb frage ich dich jetzt nochmal. Ich habe eben gefragt, was steht da? Wolfgang hat es mit einem Bild untermauert. Und jetzt spreche ich mal ganz bewusst den Träumer jetzt bei euch an. Da fiel das Wort Paradies, fiel es heute oder fiel es in unserem letzten Gespräch. Wenn das ein Satz ist, vielleicht kombiniert mit einem Bild. Was ist denn das dann?
Ich denke, klar kann man sagen, auch Paradies bemühen zu viele Bauträger. Das ist in dem Kontext vielleicht wirklich ein bisschen zu besetzt. Aber darum geht's, ja. Also man könnte sich ja mal andersrum die Frage stellen, was ist denn eigentlich das Paradies? Also alle wollen dahin. Also ja. Es ist irgendwie muss eine total attraktive Destination sein. Alle wollen
irgendwie schon, ne?
Und dann könnte man sich ja mal Gedanken drüber machen, was sind die Elemente dieses Paradieses?
Ja.
Und die versuchen zu übersetzen.
Ja.
Und für mich ist es ein Grundgefühl in diesen Zeiten der multiplen Krise ist, wir als Menschen haben versagt. Ja. Also dieser berühmte Witz, kommt ein Planet zum anderen und sagt der eine zum anderen, ich habe Homo sapiens, und der andere sagt, keine Sorge, das geht vorbei. Ja, das ist so dieses Gefühl, mit dem wir leben. Und ich will eben sagen, nee, hey, gerade weil die Erde Homo sapiens hat, wird sie zum Paradies. Und
schön.
Das muss doch möglich sein.
Und das, finde ich, ist eine super Einstellung, weil ohne die brauchst du gar nicht anfangen, ne, zu denken, verdammt nochmal, es muss doch gehen. Und ich finde, das ist eigentlich auch schon ein ganz schönes Schlusswort, es sei denn, ihr habt was, wo ihr sagt, das wollen wir jetzt unbedingt noch loswerden, das muss noch da raus in die Welt, weil ich finde, es ist ein schönes Gesamtbild entstanden und wer uns zuhört, könnte eine gute Vorstellung davon haben, wer ihr seid.
Also ich will noch eine Sache sagen, also ein Dankeschön will ich noch loswerden, weil das, was du da, ich habe ja auch deine anderen Podcasts gehört und ich habe auch schon dieses junge Architekturbüro, dessen Namen ich jetzt gerade
vergessen
habe. Genau, die habe ich besucht. Und die haben uns inspiriert, uns mit der Gemeinwohlökonomie zu beschäftigen.
Ach, wie schön. Dann hoffe ich mal, die hören das auch, weil es ist ja auch deren Antrieb, Menschen auch zu inspirieren. Und ich finde die beiden sehr gewinnend. Ja, ach, das ist ja schön. Das freut mich sehr.
Aber Wollo, jetzt sag du noch dein Schlusswort.
Ja. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch und es ist natürlich nicht alles rübergekommen, was wir unbedingt anbringen wollen, aber ich glaube, es ist ein rundes Bild und ich freue mich für uns, dass wir da zu fünft und hoffentlich bald zu mehreren weitermachen und freue mich auch, wenn wir mit dir zusammen da weiter dann anknüpfen können.
Ach, ich danke dir, Wolfgang. Und weißt du, einmal ist ja keinmal. Wir können ja gerne irgendwann weiterreden. Genau. Ich danke dir, Hinrich. Ich danke dir, Wolfgang, für dieses auch für mich sehr schöne Gespräch. Und wir sehen uns ja bald wieder.